Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da sind zu diesem ganz besonderen Tag im Jahr. Ja, es ist ja auch ein bisschen auf die einen Seite auch etwas Trauriges, oder? Also das Musikteam hat uns ein bisschen eingestimmt, auch nur schon vom Äußeren her. Ich bin gespannt, wie ihr dann am Sonntag daherkommt. Dann ist eine Weiss angesagt, nehme ich mal an. Gestern bin ich ins Zimmer gekommen von unserer Tochter. Und dann hat sie jetzt ein Blatt gehabt, also drei Blätter aneinander geklebt. Und sie hat eine Zeichnung, ist sie dran gewesen, machen. Und ich habe gefunden, wow, das hat mich auch bewegt, als sie drauf war. Ich habe noch nie so eine Zeichnung, die mich so bewegt hat von ihr. Kürzlich hat sie mich und Darian gezeichnet, das hat mich auch bewegt, da müssen lachen. Das hat super ausgesehen. Das ist übrigens das Profilbild von Darian auf WhatsApp. Moment, also wenn ihr wollt, müsst ihr schauen, das ist zum Schiessen. Genau so sehen wir aus. Aber die Zeichnung gestern, wo wir gesehen haben, also wo ich gesehen habe, die würde ich euch zeigen. Ich habe gefragt, ob ich sie fotografieren und zeigen, weil es ist irgendwie so herzig und bewegend. Und zwar, sie hat einfach das Kreuz gemalt. Sie hat angefangen mit dem Kreuz in der Mitte, mit Jesus dran. Und dann hat sie da die Leute gezeichnet und dann hat sie gehört auf der CD, dass sie noch zwei Verbrecher gehabt, links und rechts. Und dann hat sie gesagt, ja, dann hätte sie müssen zwei Kreuze einbauen. Und sie hat gesagt, eben die lachen da. Sie haben Jesus verspottet. Aber Jesus lacht nicht mehr, oder? Er hat ein Gratsmaul. Und dann hat sie auch da gesehen, man ist nicht gut, dass so Strichli gemacht, sie haben ihn angespeuzt. Sie hat das gezeichnet. Und dann haben sie da Soldaten gehabt, da hat es einen Würfel in der Mitte. Sie sind vor dem Kreuz geknündelt und haben gewürfelt um sein Gewand. Und wisst ihr, was das da drin ist? Hat er über eine Idee, was das könnte sein? Ja, wer sagt es laut? Der Vorhang, der im Tempel verrissen ist, genau. Sie hat sich noch gefragt, was ich denn für eine Farbe gehabt hätte, ich habe es auch nicht gewusst. Und der Himmel ist dann schwarz geworden, oder? Es ist ganz schwarz geworden. Da ist noch die Sonne, ist noch gewesen. Ja, und irgendwie hatte ich das gefunden, hey, so schön. Wenn sie das bewegt, wenn sie das ausdrückt auch, in Zeichnungen, sie tut so viel ausdrücken in Zeichnungen. Aber ich habe gefunden, das ist wahrscheinlich die schönste, die wertvollste Zeichnung für mich, die sie je gemacht hat, weil es etwas ist, was aus ihrem Herz rausgekommen ist. Es hat ihr niemand gesagt, sie müsse das machen. Sie hat einfach angefangen und hat das gemacht. Und es ist mega, mega eindrücklich. Und wisst ihr, das Spezielle ist ja, wenn wir jetzt an Karfreitag denken, mit Jesus ist ja Gott auf die Welt gekommen. Nicht irgendein Mensch, Gott selber. Gott ist auf unseren Planet gekommen. Und Jesus ist Gott gewesen. Und der Jesus hat ein Leben geführt, das seinesgleichen sucht. Voller Liebe. Also wenn du mit Jesus hättest können leben, wenn du könntest in der Zeitmaschine zurückreisen, könntest du Jesus sehen. Hättest du Gott sehen können, Jesus, in Jesus, und hättest mit ihm leben und du hättest können merken, wie schön das ist, mit so einer Person zusammen zu sein. Wo du genau weißt, hey, da bin ich immer voll angenommen. Wo du genau weißt, ich muss mir nicht etwas zeigen, so eine äußere Fassade, dass ich da ein bisschen dabei sein kann. Ich muss nie denken, was meint er jetzt von mir? Es war mega schön, mit dem Jesus zu leben. Jetzt kann natürlich jemand sagen, gut, klar, ich meine, der Jesus und so, der hat es wahrscheinlich einfach gut gehabt, gut bereicht und dann ist es nicht so schwierig, zum gut leben. Und in der Tendenz hat es schon ein bisschen etwas. Also mir geht es auch ein bisschen so. Also wenn bei mir rundum alles gut läuft, wenn mir nichts wehtut, wenn mich niemand nervt, ich keinen Druck habe, also da bin ich ein ganz flotter Zeitgenoss, kann ich euch also sagen. Aber wenn es dann ein bisschen schwierig wird rundum, dann sieht es dann anders aus. Die Frage ist ja schon im Tiefsten, was kommt raus, wenn wir unter Druck kommen? Das hat ein Dozent von unserem Seminar hat damals gesagt, oder wenn man unter Druck kommt, dann kommt das aus uns raus, was wirklich drin ist. Und wir sind ja dann die, die manchmal ein bisschen uns entschuldigen, oder? Denkt, ja, der hat jetzt halt Stress gehabt, der hat es halt streng, darum kommt jetzt da so etwas raus. Aber das war dann drin gewesen. Und es ist ja so wie bei einer Zitrone, wenn du die Zitrone auspresst, da kommt keine Mayonnaise raus. Da kommt immer Zitronensaft raus. Und so ist es bei uns auch. Und jetzt ist ja die Frage, ja, wie war das bei Jesus gewesen? Was bei Jesus wirklich drin war, da sieht man dort, wo er unter dem grösstmöglichen Druck gestanden ist. Nämlich, wo er Qualen gelitten hat am Kreuz. Und er hat sich dann nicht ein bisschen zusammennehmen, oder? So, ja, nimmst du ein bisschen zusammen, sondern in 6 Stunden ist das gegangen. Da kannst du dich nicht mehr zusammennehmen. Und in diesen 6 Stunden hat er 7 Sätze gesagt, die uns überliefert sind von den Evangelisten. Und ich möchte diese 7 Sätze mit euch mal anschauen, was er da am Kreuz gesagt hat, im Vergangenen, über die 6 Stunden hinein. Die Reihenfolge von diesen Sätzen ist nicht ganz sicher. Aber es gibt schon ein paar Argumente, dass es wahrscheinlich schon die Reihenfolge war, die wir jetzt anschauen. Also, es hat mal angefangen damit, dass die Verhaftung von Jesus ein Skandal war. Überlegen wir mal, es hat kein Mensch im ganzen Land, der so viel Gutes da hat, den Menschen. Also eigentlich sind die doof gewesen, haben sie so einen Mann überhaupt verhaftet. Und dann haben sie ihn durch eine falsche Aussage haben sie ihn belastet und im Verhör haben sie ihn schon das Gesicht verschlagen. Und der Pilatus hat ja dann gemerkt, ja, der Mann hat keine Sünde. Soll ich einen verurteilen zum Kreuzestod, wo gar keine Schuld, wo ich keine Schuld finde? Und dann hat er gedacht, ja gut, ich probiere jetzt noch ein Trickchen. Ich lasse ihn auspeitschen. Und dann sieht er so schlimm aus, dass die Leute verbarmen haben. Und das hat er dann gemacht. Oder es ist ausgepeitscht worden und sie haben ihm den Rücken verrissen. Der ganze Rücken war offene Wunde, hat ganz viel Blut verloren. Die Leute hatten aber keine Erbarmen gehabt. Im Gegenteil. Die Soldaten zum Beispiel haben ihm dann die Dornenkrone. Eine Krone aus Dornen. Die Idee muss schon mal kommen. Wie kommt man auf so eine Idee, eine Krone zu machen aus Dornen? Und sie dann an einen Menschen, der nur Gutes da hat, auf den Kopf drücken. Und nicht nur drücken, sondern mit einem Stab draufschlagen. Dass die Dornen sich wahrscheinlich sogar in den Kopfknochen eingedrungen sind. Und dann haben sie ihn verlacht. Dann gesagt, ja, du bist König. Was bist du für ein König? Ja, zeig mal, was du für einer bist. Haha, du sollst König sein, du erbärmliches Würstchen. Und sie haben ihn verlacht und haben ihn angespeizt. Und dann haben sie den Querbalken von einem Kreuz auf den Rücken, hier, auf den geschundenen Rücken, und er musste das Kreuz, den Teil aus der Stadt raustragen, so wie er gekommen ist. Und auf Golgatha haben sie ihn dann angenagelt, durch die Hände, durch die Füße. Und ich finde das irgendwie so, ich finde das pervers. Man nagelt ein Bild an die Wand, man nagelt keinen Mensch an etwas an. Es ist so etwas von schräg. Und wir reden da von Gott. Es ist Gott, wo man da so behandelt, hat man Gott behandelt. Und dann haben sie das Kreuz aufgerichtet. Und in Jesus war das Licht von der Welt da gewesen. Er ist gekommen, um den Menschen zu zeigen, wie sie zurückfinden können in den Himmel, um sie zu retten vor dem Abgrund. Und die Menschen haben ihn nicht nur abgelehnt, sie haben ihn misshandelt. Das ist ja mega krass. Ich meine, ablehnen wäre das eine, aber misshandeln. Sie haben ihn gefoltert, sie haben ihn gequält, sie haben sich daran gefreut, sie haben sich nachher ergötzt daran, wenn er da gehangen ist, über Stunden. Es ist so schräg. Und Jesus hängt dann dort an dem Kreuz. Und das Erste, was er sagt, ist: Vater, vergib ihnen. Vater, was soll Vater machen? Er soll denen vergeben, die den Retter misshandelt haben. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wisst ihr, Jesus nimmt da die Leute in Schutz. Er ergreift Partei für die Verbrecher, für die Folterer und für die Gaffer. Er ergreift Partei für sie. Vater, sie wissen gar nicht, was sie machen. Tun das bitte nicht anrechnen, was sie jetzt mal an mir tun. Ist ja krass eigentlich, oder? Ist ja unmenschlich. Und was kommt jetzt also das erste Mal aus dem Herz raus? Tiefe Liebe. Tiefe, grösstmögliche Liebe. Und die Leute, die unter dem Kreuz gestanden sind, die haben ihn auch verspottet. Sie haben gesagt, ja, wenn du doch Gottes Sohn bist, dann zeigst du dich jetzt, komm den Steig runter. Komm runter, komm, dann glauben wir an dich. Und auch die Räuber, das heisst, auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Beide Räuber haben auch so geredet. Sie haben ja noch Nerven, oder? Sie hängen ja auch mit ihm dran. Und wissen Sie, die Schmähungen und der Spott glauben ja nicht, dass das an Jesus abperlt ist. Dass man denkt, ja, der ist da drüber gestanden. Er hat ja das menschliche Herz gekannt. Es ist ganz interessant, dass die Psalmen Einblick geben in das Herz von Jesus, wo er am Kreuz gegangen ist. Also wenn man wissen, wie es ihm gegangen ist, steht in den Psalmen, hat es diverse Verse, die darüber reden. Zum Beispiel im Psalm 69, Vers 21. Dort wird prophetisch gesagt, dass er sagt, das sagt auch quasi Jesus von sich, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. So hat Jesus empfunden. Und auf Tröster, und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keinen gefunden. Jesus ist es psychisch extrem mies gegangen. Er hat ein gebrochenes Herz gehabt. Die Menschen, die er geliebt hat über alles, die haben ihn so behandelt. Und der Hass, der ihm entgegengekommen ist, er war ein gebrochener Mann am Kreuz. Und ich glaube, er war mehr verletzt, als es jemals ein Mensch kann sein auf dieser Welt. Aber einer von diesen beiden Räubern hat dann erkannt, der hat wie gekehrt, der hat plötzlich gemerkt, hey, das ist nicht ein normaler Mensch, der da hängt. Das muss Gottes Sohn sein. Das muss wahr sein, was der sagt von sich. Und er hat dann gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat den Glauben gesehen, den Mann, und hat ihm den letzten Wunsch erfüllt, bevor er gestorben ist. Und hat gesagt, das ist das zweite Wort, das wir von Jesus haben, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat ihm also nicht seinen Wunsch erfüllt, gedenke an mich, wenn du in deinem Reich bist, sondern er hat ihn gerade mitgenommen. Und das ist echt gewaltig, oder? In dieser grossen Not, wo Jesus alle Grund hatte, zu sagen, hey, jetzt habe ich mal echt keine Zeit für Evangelisation. Weißt, jetzt, ich habe mein ganzes Leben gegeben, jetzt muss ich für mich schauen, es geht mir so mies, ich habe Schmerzen, du glaubst es nicht, lass mich in Ruhe. Und er hat gesagt, ja, hey, du darfst mit mir kommen, du glaubst an mich, ich komm mit. Du darfst heute beim Vater sein, mit mir zusammen. Er war der Erste gewesen, der Räuber, der Erste überhaupt, die Erstlingsfrucht von Jesus, von ihm mitgenommen hat im Himmel. Ein weiteres Zeichen von seiner unglaublichen Liebe. Und das dritte Wort finde ich auch sehr berührend, ist ganz besonders, weil wo Jesus ja so gelitten hat und ihm die Leute zugeschaut haben dabei, das ist ja schon an sich schon schlimm. Wenn es uns mies geht, dann manchmal nur Türen zumachen, oder? Einfach unsere Ruhe haben und still vor uns hinsuchen. Und er war ausgestellt gewesen. Und alle haben können anschauen und in die blöden Bemerkungen machen. Aber er hat diesen Blick der Leute ist nicht ausgewichen. Er hat wahrscheinlich die Augen zugemacht und denkt, dann ist es endlich vorbei. Er hat in die Leute eingeschaut und hat Maria gesehen, dort stehen, seine Mutter. Und dazu Johannes, der Jünger, der besonders lieb war. Und dann sagt er zu der Maria das dritte Wort: Frau, siehe dein Sohn. Und zum Johannes: siehe deine Mutter. Trotz dieser Lage hat er sich auch der Not von Leuten angenommen, die nicht einmal gefragt haben. Ich meine, der Räuber hat ihn angesprochen, aber Maria ist nur da gestanden, die hat nichts gesagt, der Johannes auch nicht. Und ich glaube, der Maria, der ist auch ganz, ganz, ganz schlecht gegangen. Das war für sie eine Katastrophe gewesen. Stell es dir nicht vor, es war unschlimm gewesen. Und er hat jetzt Maria und den Johannes in eine neue Gemeinschaft zueinander geführt. Und ich denke, da ist es nicht um soziale Fürsorge gegangen, weil Maria hat noch vier weitere Söhne gehabt. Die haben schon für sie geschaut, wenn es darauf angekommen wäre. Sondern er hat etwas anderes wollen. Er hat wollen, dass sie in eine geistliche Gemeinschaft kommt, in eine tragende Gemeinschaft. Und darum hat er quasi wollen, dass sie sich gegenseitig geistlich wie adoptieren und füreinander da sind. Und das hat nachher auch funktioniert, oder? Weil Maria war dann auch dabei gewesen in Jerusalem, wo die 120 Personen zusammen waren am Pfingsten, wo dann der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Übrigens, was schön ist, dass dann die Jünger, also die Brüder von Jesus, sind ja noch nicht gläubig gewesen voran, die sind dann nicht zum Glauben gekommen. Das ist ja mega schön. Aber Jesus denkt auch da nicht an sich, sondern an seine Not. Und er hat ja wirklich viel Grund gehabt. Und jeder hat es verstanden, wenn er jetzt nichts gesagt hat zu der Maria. Und einfach für sich geschaut hat. Und da sehen wir auch, was die Bibel unter Liebe versteht. Es geht nicht um das Gefühl, sondern es geht um Selbstlosigkeit, um Aufopferung, um Fürsorge. Und ich denke, das ist auch etwas, wo man sieht, was im Herz von Jesus drin war, nämlich Fürsorge. Das tiefste innen. Er ist wirklich besorgt um dich. Manchmal hat man das Gefühl, ja, ja, klar, irgendwie schon, aber es ist wirklich so. Er sorgt sich um dich. Er meint es ernst. Er will dir nicht Sachen vorgeben, die schlecht sind. Dann um Mittagszeit herum ist es plötzlich ganz dunkel geworden. Und Jesus hat mit lauter Stimme geschrien: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach 3 Stunden ist es das erste Mal um ihn selber gegangen. Nach 3 Stunden. Jetzt geht es um ihn. Und das sind einzigartige Worte, weil sie in jeder Bibel in Aramäisch stehen. Ich könnte mal die englische Bibel für euch nehmen, steht auch in Aramäisch. Deutschen steht es auch in Aramäisch. Es steht immer auch in Aramäisch. Bisher hat Jesus gelitten wegen der Verletzungen durch die Menschen. Aber jetzt ist es noch weit tiefer gegangen. Jetzt hat er gelitten, weil sein geliebter Vater sich von ihm zurückgezogen hat. Und an dieser Stelle ist das passiert, was Paulus nachher so beschrieben hat, in Römer 8,3, Gott verurteilte die Sünde im Fleisch. Das hat Gott dort machen müssen. Gott hat Sünde im Fleisch verurteilt, also in der Person von Jesus. Und er machte den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde. 2. Korinther 5,21. Also er hat in dem Moment die Sünde von allen Menschen, die zu allen Zeiten gelebt haben, hat er auf die Person Jesus draufgeladen. Und durch das, es ist so schlimm, dass er zur personifizierten Sünde geworden ist. Sünde in Person. Was für ein Weg für den, der in Ewigkeit die Sünde gehasst hat. Er war immer rein, nicht mal den kleinen Finger irgendwie mal drin gehabt, nichts. Und jetzt hat er das tragen. Und so hat sich sogar sein geliebter Vater von ihm abwenden, zurückziehen. Und das war eine Gemeinschaft, die in Ewigkeit so schön war, in einer vollkommenen Harmonie. Beglückend. Das etwas können wir nicht einmal ansatzweise. Ich behaupte, nicht einmal 1% von dem Glück können wir in dieser Erde nur einmal erleben, in unserem ganzen Leben. Das war so schön, das können wir gar nicht nachvollziehen. Und das hat er verloren am Kreuz. Das hat er verloren. Und das hat einen Bruch gegeben zwischen dem Vater und dem Sohn. Und was ich immer noch extrem bewegend finde, der Gedanke, dass der allmächtige, allwissende, heilige Gott, der hat sich zerbrechen lassen. Das heisst das. Als er sich vom Sohn zurückgezogen hat, hat er sich umeinandergebrochen. Innerlich. Wie hat sich Jesus ist ein Teil von dieser Gottheit und hat ihn abgebrochen. Für uns. Damit Jesus uns helfen kann. Und in dem Moment ist die Hölle über Jesus gebrochen. Für 3 Stunden. Jetzt hat mir einmal ein Mann gesagt, das ist recht tragisch, ist ein Mann, der ist einmal voll im Glauben gestanden. Der kennt den Glauben und ist abgefallen, ist weg. Er will nicht mehr wissen von dem, ist jetzt sogar homosexuell geworden. Ist unschwierig und schlimm. Und er, also nicht, dass ich den Mann gern, aber einfach, dass er sich so entwickelt hat. Und der Mann hat mir mal gesagt, weisst, es ist ungerecht. Es ist ungerecht. Wir Christen, ihr sagt, er bezeichnet sich ja nicht mehr als Christ, dass ein Mensch, der ungerettet verloren geht, also in die Hölle muss, der muss eine Ewigkeit leiden. Aber Jesus hat ja nur 3 Stunden gelitten. Ja, das ist ja gar nicht gerecht. Wie soll das gehen? Ich habe nicht gewusst, was sagen. Okay. Aber jetzt weiß ich was. Was sagen? Weil er hat nicht bedenkt, dass Jesus Gott war und dass er unendlich gross ist. Unendlich. So gross ist Jesus. Und dadurch und überall. Er ist unendlich gross. Und darum kann Jesus als unendlich grosser Gott in einer begrenzten Zeit eine unendliche Strafe auf sich nehmen. Also Jesus hat genau gleich viel gelitten, wie jemand, der verloren geht, ein Mensch, der ewig in der Hölle ist. Jesus hat genau gleich viel gelitten in diesen 3 Stunden. Vielleicht sogar noch mehr. Aber im Unterschied zu einem Menschen, wo ist der Mensch selber geschuldet, dass er nicht landet. Er hat das Heilige annehmen. Aber Jesus hat völlig unverdient gelitten. Also, wenn wir den Satz hören, Eli, Eli, lema sabachthani, dann ist das ein Ausschrei, ein Ausruf, der für den Preis steht, den Jesus für dich und für mich gezahlt hat. Das wird um die 12 Uhr gewesen sein, denke ich. Und dann wird es etwa 3 Stunden wahrscheinlich ruhig gewesen sein. Jesus hat still vor sich hergelitten. Die Zeit ist kaum vergangen, wahrscheinlich Minuten um Minuten. Und dann, etwa nach 3 Stunden, am Nachmittag um 3, hat er das 5. Wort gesagt, im Johannes 19,28, heisst es dort danach, da Jesus wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, und jetzt ist auch der Grund, warum er das gesagt hat, damit die Schrift erfüllt würde, er spricht, ich habe Durst. Das ist das 5. Wort. Ich habe Durst. Man merkt, der Satz, es wird kürzer, oder? Nur noch ganz kurz geschwätzt. Es ist ihm immer schwerer gefallen, zu schnaufen, denke ich. Er ist immer mehr entkräftet worden. Und im griechischen Grundtext steht da ein Wort, Dipso. Jesus hat gesagt, Dipso. Das heisst, ich habe Durst. Und Jetzt kann man ja sagen, gut, wieso sagt er es erst jetzt? Er hat ja schon vor 3 Stunden Durst gehabt, vor 4 Stunden. Er sagt es darum, damit die Schrift erfüllt würde. Weil es hat eine Prophezeiung gegeben, im Psalm 69, Vers 22, die heißt: In meinem Durst drängten sie mich mit Essig. Und er hat wollen, auch in dieser Not, Gott treu sein, am Wort treu sein und hat wollen in einem Detail das machen, was richtig ist. Excuse. Und dann heißt es im Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Endlich. Das war das 6. Wort. Es ist vollbracht. Das Wort von der Erlösung. Er hat das ewige Gericht. Ein Mensch müsste ewig zahlen für seine Sündenschuld. Und jetzt hat er es vollbracht. Er hat es getragen, er hat es abgetragen. Und auch dieser Ausspruch ist im Griechischen ein Wort. Er hat gerufen, Telestai. Das hat er gerufen. Telestai. Es ist vollbracht. Das Ziel vom Kommen, das Ziel von seinem Dienst ist erreicht. Er hat die Strafe der Sünde abgetragen. Und in dem Augenblick, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, ist der Erlösungszeichen nicht mehr rückgängig zu machen gewesen. Man hat es nicht mehr rückgängig machen. Es ist vollbracht. Keine Macht von der Welt, kein Teufel kann mir etwas daran ändern. Das war ein Schrei vom Triumph gewesen. Schrei vom Triumph. Und das war nur eine vermeintliche Niederlage gewesen. In Wirklichkeit war es der Sieg gewesen über Satan. Er hat über Satan gesiegt, hat ihn entmachtet. Er hat die Herrschaft von der Sünde entkräftet. Und er hat auch die Macht vom Tod weggenommen. Auf dem Moment hat die ganze Heilsgeschichte mit den Menschen hergezielt. Oder seit Adam und Eva gesündigt haben, ist das Ziel gewesen, dass Jesus kann sagen, es ist vollbracht. Und er hat es erreicht. Ja, ihr dürft zu mir führen schauen. Das ist ein technisches Problem, ist nicht so tragisch, das kommt schon wieder. Könnt ihr euch ganz auf mich konzentrieren. Es ist viel wichtiger zu sehen, es ist vollbracht. Der Sieg ist Tatsache. Der Rettung ist Realität. Gott muss nichts mehr hinzufügen. Er muss nichts mehr hinzufügen. Kein Mensch muss etwas dazu beitragen, sondern er muss nur noch annehmen. Das ist das Einzige, was man muss machen. Und da hat dann Jesus seine Rettung abgeschlossen gehabt und hat mit lauter Stimme: Ja, lass doch hin so. Es kommt nicht mehr viel führen. Hat der Beamer abgestellt? Ja, der hat auch genug gehabt. Ja. Hat das nicht noch Strom drauf? Es hat keinen Strom mehr drauf. Hätte ich auch abgestellt, wenn ich keinen Strom mehr hätte. Also gut. Und weil Jesus jetzt seine Mission abgeschlossen hat, weil er gesagt hat, es ist vollbracht, hat er dann den letzten Satz geschrieben, den 7. Satz, mit lauter Stimme heißt, er hat geschrieben: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Dann neigte er sein Haupt und übergab den Geist. Und wisst ihr, er ist nicht von außen her gestorben. Oder wenn wir sterben, dann sterben wir. Wir können nichts dagegen machen. Aber Jesus, der ist selber gestorben. Merkt ihr, was ich meine? Also er hat den Geist übergeben. Er hat es gemacht. Er hätte es im Prinzip auch schon im Garten Gethsemane machen können. Wenn er hätte wollen, hätte Gott den Geist geben und sein Leib wäre tot zusammengehört. Er hätte das schon können. Aber das ist ja nicht gegangen. Er hätte ja wollen, den Kehl auf sich nehmen. Er wollte uns retten. Und wir sehen jetzt auch, bei ihm, er hat den Kopf geneigt und dann den Geist zum Gottvater gegeben. Und wenn wir würden sterben, dann würden wir sterben und dann würde der Kopf abknicken. Und dann merken wir, Jesus hat bis zur letzten Sekunde hat er alles im Griff gehabt. Er hätte quasi dort noch vom Kreuz absteigen können, wenn er wollte. Und sagen, so, jetzt ist genug, fertig. Aber er hat es Gott sei Dank nicht gemacht, um uns zu helfen. Interessant ist auch, die ersten überlieferten Worte von Jesus in der Bibel, die sind dort, wo er als 12-Jähriger in Jerusalem ist. Und seine Eltern haben ihn gesucht und er hat dann ihnen gesagt, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Schaut, es geht um den Vater. Und das ist so geblieben bis zum Schluss von seinem irdischen Leben. Der Fokus ist auf seinem Vater geblieben. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und so soll auch unser Leben sein. Auf Gott ausgerichtet. Gott hingegeben von A bis Z. Das wäre es eigentlich. Also am Kreuz sehen wir, was im Herz von Jesus drin war. Pure Liebe. Pure Liebe, Fürsorge. Er liebt dich. Und er möchte uns erlösen von den Folgen von aller Ungerechtigkeit, die wir vollbracht haben. Er will uns zu sich nehmen in den Himmel. In die Ewigkeit. Und das Einzige, was jetzt noch nötig ist, ist, dass man das annimmt. Das ist ja die grosse Sache. Dass wir vor ihm zu unserer Schuld stehen und in Jesus Leben einladen. Dann nimmt er alles weg, was uns ja, in der Gemeinschaft zu ihm hindern tut. Und schenkt uns ein ewiges Leben. Und wenn wir das überkommen, das ewige Leben, dann haben wir nachher auch echt die Chance, unsere Ewigkeit zu gestalten, also unsere künftige Heimat mitzugestalten. Das, was wir jetzt machen, so tun wir den Himmel gestalten. Und es ist nicht nur eine Chance, sondern es ist eigentlich mehr ein Auftrag. Jesus hat nämlich gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen. Also jeder, der die Erlösung bekommen hat, erfahren hat, der bekommt ein Kreuz über. Ah, haben wir das gewusst? Das haben wir schon gewusst. He? Wahrscheinlich. Also alle, die Gottes Kinder sind, haben ein Kreuz. Und das müssen wir tragen in der Nachfolge von Jesus. Und es ist nicht so, dann haben wir alles wunderbar und immer Ferienfeeling. Wir haben ein Kreuz zu tragen. Und das bedeutet, dass wir auch so schwierige Umstände werden erleben. Druck, Lieblosigkeit, Lasten. Und dass wir in dem Sinne trotzdem Jesus nachfolgen und auch andere lieben. Ganz ähnlich wie Jesus. Und ich möchte jetzt, eigentlich mit euch würde ich jetzt nochmal die 7 Aussagen durchgehen. Wenn man es jetzt gesagt hat vorne, gesagt hat immer eins um den anderen geil eingefärbt. Weil das gibt uns jetzt einen Wegweiser, wie wir unser Kreuz tragen können, genauso wie es Jesus gemacht hat. So können wir unser Kreuz tragen. Das Erste, Vater, vergib ihnen. Das heisst für uns Kreuz tragen, denen vergeben, die uns verletzt haben. Denen vergeben, die uns verrechtlich behandelt haben, die es nicht verdient haben. Und man kann das so ring sagen, man kann das so ring irgendwie predigen, aber es ist gar nicht so einfach zu machen. Und doch, es ist ein Teil vom Kreuz tragen. Jesus will das von uns und er hilft uns auch. Und das Zweite ist, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Kreuz tragen heisst für uns, dass wir Menschen zu Jesus ziehen. Dass wir sie quasi ins Paradies führen. Wie oft haben wir schon von dem Räuber gelesen, der am Kreuz zum Glauben gekommen ist. Und wisst ihr, den werden wir mal im Himmel sehen. Du bist der, du bist der, hast du viel von dir gelesen? Und der ist nur in den Himmel gekommen, weil Jesus gesagt hat, hey, ich bemühe mich um den. Er hat, wie gesagt, Grund gehabt, um sich nicht zu bemühen, aber er hat es gleich gemacht. Und das heisst für uns auch, wie wunderbar ist es, wenn dort auch Leute sind im Himmel, die wegen uns dort sind, für uns zukommen und sagen, wow, hey, danke, dass du mich eingeladen hast. Letzte Woche der Evangelisation. Oder wann auch immer. Und ich möchte an dieser Stelle einfach einmal all denen Danke sagen, die sich ganz fest eingesetzt haben letzte Woche für die Vortragsreihe. Die sich Übungen freigeschaufelt haben, die gekommen sind, die Leute eingeladen haben, die gebetet haben. Einige haben sich enorm Priorität entsprechend gesetzt und haben sich ja, freigeschaufelt. Und danke vielmals für all die, die da geholfen haben. Dann heisst es, Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und das bedeutet für uns jetzt im Kreuz tragen, wir wollen die Gemeinschaft fördern. Wenn Menschen miteinander zusammenführen, Menschen helfen, dass sie die Gemeinde einfinden und einen Platz einnehmen können, wo sie sich daheim fühlen können. Ich habe vor einigen Wochen von jemandem einen Satz mitbekommen von unserer Gemeinde. Und er hat gesagt, also für ihn ist die Gemeinde extrem wichtig. Und er hat sich die Gemeinde ohne das Leben, ohne Gemeinde fast nicht mehr vorstellen können. Das ist mega schön. So etwas darf passieren. Und wir sind aufgefordert, einander zu helfen, dass wir uns in die Richtung entwickeln können. Dann Eli, Eli, lema sabachthani. Das heisst, für uns das Kreuz tragen, haltet mir von Gott zugelassenes Leid aus. Leid aushalten. Nicht gegen Gott rebellieren, auch wenn es schwierig ist, sondern halten wir daran fest, auch in diesen Schwierigkeiten kann Gott etwas machen, also daraus machen, aus unserem Leiden, kann etwas machen, was ganz wertvoll ist. Auch für andere. Jesus hat einmal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist ein bisschen das Elend, oder? Dass mit Leid, oft mit Leid, noch mehr Frucht verbunden ist. Man hätte, ja, wenn es fröhlich aufblüht, oder, bringt es viel Frucht, aber es ist irgendwo viel auch mit Leid verbunden. Und das heisst auch für uns, dass wenn wir mal unendurch müssen, dass wir das dürfen ganz fest vor Augen halten, dass Jesus dann uns noch viel mehr kann brauchen auch. Gerade auch zum Frucht bringen. Dann das Fünfte, ich habe Durst. Das heisst jetzt auch, finde ich auch, du darfst deine eigenen Bedürfnisse aussprechen. Ich habe Durst. Du darfst es aussprechen. Und lass dir von anderen dienen. Lass dir dienen. Nimm Hilfe an. Manchmal ist das gar nicht so einfach. Wir helfen das lieber selber, oder? Klar, der eine muss mir sagen, nicht nur dir helfen lassen, gell? Du sollst auch ein bisschen helfen, den anderen. Aber ich rede jetzt nicht zu dieser Gruppe, ich rede zu denen, die fast ein bisschen Mühe haben, um sich helfen zu lassen. Du hast deine Bedürfnisse und du darfst dir auch, dass die Leute helfen. Das gehört auch dazu, das Kreuz zu tragen. Und dann, es ist vollbracht, das soll es ganz wichtig sein. Es ist errungen, der Sieg ist errungen. Jesus hat ein für alle Mal gewonnen. Und darum, leb in dem Sieg. Leb im Sieg. Wir haben vor einem Zeitli, an einer Hochzeit, habe ich unsere Pastorenfrau von früher, als ich in der Gemeinde war, habe ich gesehen, habe geschwätzt, und dann hat sie mir gesagt, gell Thomas, leb im Sieg. Leb im Sieg. Und das ist mir mega nachgegangen. Hey ja, leb im Sieg. Das ist mega etwas Wichtiges. Nicht leben in den Nöten, in den Schwierigkeiten. Den Fokus auf den Sieg nicht verlieren. Verheißungen, die er es gegeben hat. Wie lebst du? Lebst du mit Sorgen vor den Augen, mit Herausforderungen oder lebst du im Sieg? Das ist es. Leben im Sieg, es ist vollbracht. Und dann das Letzte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Bleib dem Vater treu bis am Ende. Auch wenn es schwierig wird. Bleib ihm treu bis zum letzten Atemzug. Es ist interessant, in der Bibel hat es eine Stelle, wo sagt, man soll das Vorbild der Leiter beachten. Und zwar auch ihr Ende. Das Ende der Leiter. Und was bringt es dir, wenn du als Leiter bist, hast du eine gute Phase und dann bist du wieder weg. Das Ende ist entscheidend. Bleiben wir Jesus treu und dem Vater treu bis zur Ziellinie. Und zu all dem fordert uns Karfreitag auf. Das heisst, trag dein Kreuz. Die Frage ist, sind wir bereit dazu? Schaffen wir an dem? Sind wir dran? Befassen wir uns mit diesen Sachen? Und so kann unser Leben eine Quelle von der Liebe werden. Quelle von der Liebe. Gerade auch in Leidenszeiten. Jetzt könnt ihr es schon fast ein bisschen erschlagen, oder? Was alles sollte. Und darum möchte ich einfach noch mal rausstreichen. Es ist vollbracht. Wisst ihr, wo Jesus das Kreuz gedreht hat? Hat er das Kreuz gedreht und im Ziel hat er den Sieg errungen. Wenn wir das Kreuz tragen, machen wir das im Wissen, der Sieg ist schon errungen. Er ist schon da. Ich trage es jetzt zwar, aber ich kann schon gewinnen. Ich lebe in der Siegermannschaft. Wir gehören zu den Gewinnern. Und das möchte ich uns ganz fest einfach nochmal zusprechen, dass wir das nicht vergessen. Wir sind bei den Siegern. Und wenn jetzt vielleicht die nächsten Tage oder wann auch immer irgendwo anstehst, Mühe hast, dann sag dir mal selber, hey, die Bibel steht, es ist vollbracht. Der Sieg ist vollbracht. Was heisst das jetzt für die Situation? Was heisst es jetzt für mich, dass der Sieg vollbracht ist und das stimmt? Ich glaube, nur schon diese Frage stellen, dann bist du schon ein bisschen weiter oben. Was heisst das? Und da ist da der Sieg. Wisst ihr, wenn wir das außer Acht lassen, dann wird es extrem schwer, das Kreuz zu tragen, weil es Jesus geht. Vielleicht zu schwer. Darum lassen wir es nicht aus unserem Fokus. Das ist der Schlusspunkt. Es ist vollbracht. Telestai. Amen.